Hyslop Uncut. Schönen guten Tag. Mein heutiger Gast war für Reportagen bereits im Zombie- sowie im Fremdland unterwegs. Sein aktuelles Buch Bastard Moderne bezeichnet er als Kriegserklärung an eine degenerierte Jetztzeit. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Jan Caron.
Schönen guten Abend, vielen Dank für die Chance.
Jan, freut mich, dass du da bist. Du, bevor wir über dein Buch reden, vielleicht mal ein bisschen die Frage: Wenn ich Gäste da habe aus dem Journalismus, dann interessiert mich natürlich immer, wie sind die in die Branche reingekommen? Darum zum Start mal an dich die Frage, Jan, wie bist du Journalist geworden und warum?
Na, ich habe so ein bisschen den Klassiker studiert, Politikwissenschaften und Geschichte, war aber schon damals überzeugt, dass ich eigentlich gerne Reporter werden würde. Bin dann nach Berlin gezogen und bei mir war der Einstieg in den Journalismus über ganz viele so studentische Hilfskraftjobs. Also die gibt es in Social Media Abteilungen, am Newsdesk, in Redaktionen und da hatte ich dann quasi zum ersten Mal so ein bisschen den Fuß in der Tür, wie man so schon sagt. Das war bei Zeit Online und beim CDF. Und Schritt für Schritt ging das dann weiter mit ersten Auftragsarbeiten und Podcast und freie Artikel verfassen. Und war da lange Zeit eigentlich eher in dem, was man Mainstream-Medien nennt. Hatte dann beim RBB eine Sendung, Schattenwelten hieß die, da ging es um investigative Reportagen. Und war jetzt in den letzten 4 Jahren dann wiederum beim Maximalen Bösen bei News, also dem Startup von Julian Reichelt. Als Reporter, wie du richtigerweise gesagt hast. Es war aber ein klassisches Reinknien und quasi den harten Weg gehen. Es war jetzt nicht so, dass ich an der Journalistenschule war oder irgendwie Kontakte in der Branche habe, die mich immer gefördert haben, sondern man arbeitet viel, man bietet sich an, man versucht kreativ zu sein, man versucht Redaktionen zu helfen und so ergibt sich dann aus dem einen das andere und ja, so bin ich hier und heute in Form und Farbe.
Du hast schon selber gesagt, du warst bei der Zeit unter anderem, du warst beim RBB. Mainstream-Medien würde man jetzt sagen und dann der Wechsel zu News. Wie kam es dazu eigentlich?
Naja, es war schon so ein bisschen klar und hat sich abgezeichnet, dass ich jemand bin, der zunehmend rechtskonservative Einstellungen hat und immer wieder viel zur Migration gemacht hat und Islamismus und mit dem Zeitgeist fremdelt. Und dann gibt es ja in dieser Branche, das ist leider Teil des Problems, eigentlich so gewisse Arbeitgeber, zu denen man gehen kann. Und mit verschiedenen habe ich dann gesprochen, aber Julian Reichelt hat mir damals einfach eine ja, extrem spannende Vision dieses Unternehmens schmackhaft gemacht. Also man hatte das Gefühl, da ist richtig Power drin, da ist Dynamik drin. Da kamen dann auch andere Leute, ich glaube Julius Böhm war schon da, Ralf Schuler kam dazu. Und es war von Anfang an klar, dass sie so ein bisschen diese Reporterrolle ausfüllen wollte oder sollte. Hat aber einfach irgendwie gut gepasst, weil man merkt natürlich bei so einem Startup und ein Investor ist da, dass da einfach eine Dynamik drin ist und Leute Tatkraft haben und anpacken wollen und was verändern wollen. Das heißt, ich war quasi davon angesteckt und habe mich dann ganz bewusst dazu entschieden, zu News zu gehen.
Inwiefern unterscheidet sich denn die Arbeit zum Beispiel beim RBB von der bei News? Gibt es da nennenswerte Unterschiede?
Also beim RBB muss ich dazu sagen, war ich nicht direkt in Redaktion, sondern habe von der Produktionsfirma gearbeitet, die das Produkt quasi an den RBB zugestellt hat. Ich würde aber sagen, aus anderen Redaktionen, die ich jetzt kenne, dass die Arbeit bei News sich fundamental davon unterscheidet. Also das ist ja wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise chaotisch und kreativ und wild und unvorhersehbar, weil eben ganz viele dieser Prozesse nicht eingeübt waren oder das ist jetzt nicht so eine Redaktion, die seit 20 Jahren in dem Gebäude ist und so alt hergebracht ist, sondern so ein Ansatz, den News wählt, bedeutet einfach eine Dynamik. Und das heißt, dass manchmal sehr vieles unverhofft kommt und manchmal man aufspringt und irgendwo losfährt, man lacht wahnsinnig viel, man beobachtet das Geschehen und ist natürlich auch in so Wir gegen den Rest der Welt-Modus. Und hat aber, würde ich sagen, einfach einen größeren Hang dazu, Dinge aus dem Bauch herauszumachen und einfach irgendwo loszugehen und eine Reportage zu machen, was eben auch ein großer Vorteil ist, wenn man jetzt nicht etliche Stellen hat und über etliche Ebenen gehen muss, bis sowas genehmigt wird, sondern es ist quasi dieses, ja, dieses Ermutigen, Menschen zu machen. Also empowern würde man heute neumodern sagen, im besten Sinne eigentlich.
Jetzt hast du ja schon einige Spielwiesen des Journalismus kennengelernt. Gibt es für dich eigentlich rote Linien im Journalismus?
Inwiefern meinst du das?
Gibt es für dich irgendwie Grenzen, wo du sagst, bis dahin gehe ich, aber nicht weiter? Oder Entwicklungen, wo du sagst, finde ich nicht gut, mache ich nicht mit?
Naja, also es ist jetzt für mich persönlich muss ich schon sagen, dass ich zum Beispiel eine Distanz zu Politikern pflege. Und ich finde, das ist eine extrem befremdliche Entwicklung im Hauptstadtjournalismus, jetzt auch in Berlin, dass es quasi dieses komische Milieu und diese Szene gibt von Journalisten, die ja nicht nur aus Regierungskreisen berichten, sondern bei denen man mitunter das Gefühl hat, dass sie verschmolzen sind, quasi mit Politikern zu diesem Milieu und wahnsinnig gute Verhältnisse pflegen und fast schon wie Freunde sind. Das war schon immer etwas, das mir befremdlich erschien, übrigens ungeachtet der Tatsache, welcher Partei diese Politiker angehören. Das ist, glaube ich, einfach mein Selbstverständnis, dass ich das nicht wahnsinnig mag und das irgendwie auch trennen will, weil klar kann es natürlich auch mal sein, dass man einen Bekannten hat, der irgendwo in einem Büro arbeitet und mit dem was trinken geht. Aber man hat ja eigentlich die Rolle, die Mächtigen zu kritisieren und ihnen auf die Finger zu schauen. Und ich glaube, das wird natürlich umso schwerer, je näher man dran ist und quasi ja auch freundschaftliche Beziehungen pflegt. Das heißt, das ist so eine Entwicklung, die stelle ich fest im Journalismus und die würde ich für mich verneinen. Ich kumpel einfach auch selten im Bundestag rum und dann gibt es ja Empfänge und Runden und das war nie meins und das soll es auch nicht werden. Und das Zweite, was natürlich jetzt, glaube ich, auch für jeden Journalisten eine rote Linie sein sollte, ist so eine Art Käuflichkeit. Also wenn es Leute gibt, die dir für Berichterstattung oder gewisse Spins oder was auch immer Geld geben und damit proaktiv da eingreifen in das, was du machst und zu welchen Schlüssen du kommst, welche Rechercheergebnisse du hast, dann ist das auch was, also wäre jetzt, glaube ich, nie in der Position oder Situation, aber das wäre mir auch, glaube ich, zuwider, weil ich, glaube ich, einfach ein großer Freund der Unabhängigkeit bin und eigentlich diese Freiheit sehr mag. Und diese Freiheit bedeutet auch, dass ich in verschiedene Richtungen schieße und keine Loyalitäten habe, die ich irgendwie künstlich zufriedenstellen muss, sondern wirklich stolz sagen kann, ich schreibe und recherchiere und berichte, so wie ich es denke, aber nicht, weil jemand mir das oktroyiert hat.
Kommen wir mal zu deiner Recherche. Du hattest, es gibt zwei Kapitel in deinem Buch Bastard Moderne. Das eine ist Zombieland, das andere ist Fremdland. Was vielleicht nicht jeder weiß, das sind auch Recherchen, Reportage, die du gemacht hast, die du filmisch umgesetzt hast. Vielleicht zunächst mal die Frage, wie kam es eigentlich zu diesen Videoreportagen?
Also das war ein Thema, das wir alle recht schnell und früh identifiziert haben und wo man sagen musste, okay, der öffentliche Raum in Deutschland hat sich gewandelt. Und das sieht man inzwischen an öffentlichen Orten und es gibt eine neue Art der Obdachlosigkeit, auch der Drogenkriminalität und bestimmte neuralgische Punkte in Deutschland legen Zeugnis über diesen Verfall ab und sind inzwischen einfach ja Orte, die man nicht betreten will. Und dieses Bild des Zombies, ich glaube, das entstammt sogar einer, oder nein, ich glaube, wir haben den Begriff gesetzt. Wir waren da auch im Bahnhofsviertel und in Hamburg am Hauptbahnhof und in Teilen von Berlin und in Dortmund und haben diese Reportage gemacht, wo wir mit Leuten gesprochen haben, mit Wirten, mit Anwohnern, weil wir eben gesagt haben, das ist ein bisschen überspitzt, aber dass es eine neue Art des Untoten, des Zombies gibt, der. Und übrigens, ne, das ist jetzt nichts, worüber man sich freut oder wo man kein Mitgefühl empfindet, aber der an bestimmten Orten in Deutschland das Straßen- und Stadtbild prägt. Und dann wurde das, glaube ich, aufgegriffen sogar von der britischen Tageszeitung während der EM, als es, glaube ich, auch ein Quartier gab der Briten im Frankfurter Bahnhofsviertel, beziehungsweise in Frankfurt, aber die im Bahnhofsviertel waren. Ich glaube, The Sun war es oder The Telegraph. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber der Begriff kam eben dadurch zustande, dass wir gefunden haben, das ist ein stilprägender Titel, den hat man im Kopf. Das war auch eine Idee Julian, das muss man auch sagen. Also Julian ist ein Zombie frühzeitig. Und, man muss auch sagen, er ist wirklich ikonisch geworden. Genau, und Fremdland war die Abwandlung, weil bei Fremdland ging es dann ein bisschen um dieses ganze Thema der Stadtteilveränderung, Demografie. Das war quasi die Ableitung davon. Aber ich glaube, es ist in dem Sinne immer gut, wenn man kreativ ist und Titel hat, die quasi etwas sehr auf den Punkt bringen und gleichzeitig im Gedächtnis bleiben. Ja, und dann tatsächlich in meinem Buch auch Kapitel Überschriften wurden.
Jetzt war der ja da unter anderem im Frankfurter Bahnhofsviertel auch wirklich sehr nah dran an den Leuten, sehr nah dran auch an ja sehr schlimmen Schicksalen, die sich da natürlich auch zeigen. Menschen, die da mit einem riesen Gepäck, einem seelischen Gepäck auch auf den Straßen leben. Gab es denn da Momente oder Begegnungen oder Eindrücke, die dich besonders beeindruckt haben, die besonders bei dir hängen geblieben sind?
Ich erinnere mich an ein Gespräch meiner Kollegin Eva Wladingerbrook, mit der ich die Reportage gemacht habe. Die hat einen, glaube ich, 28, 27-jährigen Mann aus Osteuropa, ich glaube, er war Litauer, getroffen, also jemand seines Alters, bei dem einfach deutlich wurde, dass er eine extrem, extrem verstetigte Suchtspirale hat. Und sie hat dann quasi mit ihm geredet und er hat erzählt, wie er seine Heimat verließ, inzwischen in Berlin angekommen ist. Dass er auf der Straße lebt, dass er Drogen kauft. Und ich weiß, dass es Eva damals sogar extrem gerührt hat, aber das war eben irgendwie besonders, weil man so einen Menschen sehr vulnerabel und sehr verletzungsanfällig gesehen hat und eben im Gespräch gemerkt hat, dass ja, hier halt Einzelschicksale sind und das klingt extrem hart, aber wo man den Leuten nicht helfen wird oder es ist extrem, extrem schwierig sein dürfte. Das ist auch so ein Thema, das schwer anzufassen ist, aber die Wahrheit ist, bei dieser Obdachlosigkeit ist es gar nicht so einfach, zu sagen, wie man das Problem löst. Und bei manchen Schicksalen ist das, ja, überspitzt gesagt, ein Sterben auf Raten. Und da sieht man. Das war ein Moment, der mir extrem in Erinnerung geblieben ist. Der zweite, das war tatsächlich im Bahnhofsviertel in Frankfurt, aber aus einer bisschen anderen Perspektive und vielleicht nicht dieses Emotionale. Aber ich weiß, dass wir in Frankfurt am Bahnhofsviertel mit einem Wirt aus Afghanistan gedreht haben, der irgendwie auch ja, nach Deutschland eingewandert ist und der dort ein Restaurant betrieb. Und dann war das so eine absurde Szenerie, weil da eine Schlägerei zugegen war. Also Leute haben sich, glaube ich, um irgendwie Drogen oder Essen gestritten und angeschrien und dann entsteht so eine Gesamtgemengelage. Und dann stand ich neben diesem Wirt und der hat das halt alles einfach nur mit großem, großem Kopfschütteln gesehen. Der hat gesagt, hier sind wir an einem der besten Orte Frankfurts. Ja, das ist quasi die Visitenkarte. Hier kommst du raus am Bahnhof und dann kommst du hier als Tourist oder Geschäftsmann und siehst quasi diese Szenen, dass das nicht geht, dass das scheiße sei, dass Deutschland sich quasi ja, damit entblößte, eine Kapitulationserklärung. Ne? Ja, und hat sich da auf jeden Fall so in Rage geredet und das war irgendwie aus der Perspektive eines migrantischen Mitmenschen sehr authentisch, weil man gesehen hat, dass diese Zustände und diese Verwerfungen ja auch für die teilweise unfassbar sind und sie sich auch teilweise trauen, das viel, viel mehr zu benennen.
Jetzt ist es ja auch so, wenn du Reisender bist und kommst in der Stadt an am Bahnhof, dann ist ja der Bahnhof, dann ist die Bahnhofsumgebung das Erste, was du siehst, die Visitenkarte sozusagen von der Stadt. Und das kann natürlich einen guten oder auch einen sehr, sehr, ja, bleibenden, schockierenden Eindruck hinterlassen am Ende. Wie war es denn? Ihr habt dorthin geschaut, ja wirklich, wo ja viele versuchen dann eigentlich wegzuschauen, eher die Zustände. Kamera ist ja auch sehr oft wirklich hängen geblieben auf Details und so. Wie fiel das Echo aus auf die Reportage? Was habt ihr da zu hören bekommen?
Extrem, extrem positiv. Also ich glaube, eine der am meisten gesehenen News-Reportagen, wie gesagt, der Titel hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und wurde zu einem Begriff. In den YouTube-Kommentaren wurde extrem viel beigepflichtet, auch so mit dem Echo, dass endlich jemand über den Verfall von Öffentlichkeit einfach mal redet. Und eine Kritik, die immer wieder vorgebracht wurde und die ich sogar auch verstehe, war, dass es natürlich auch so voyeuristische Züge bedient. Also es ist natürlich auch so ein bisschen immer an der Grenze zum Voyeurismus, weil es ja menschliches Elend auf Bild einfängt. Aber ich würde das eigentlich immer selbstbewusst verteidigen. Ich glaube, man muss darüber sprechen und auch darüber berichten können, aus einer Reporterperspektive, dass es diesen Verfall gibt, dass es diese Bilder gibt, dass Städte, Bahnhöfe, ja, gewisse Plätze so aussehen, wie sie aussehen, dass dazu Menschen gehören. Und das ist eigentlich das urjournalistischste Prinzip, das es gibt. Ja? Draufhalten, zeigen, was ist, hinschauen, Also, ne, und einfach unverstellt das quasi abzubilden und darzustellen. Lustigerweise habe ich immer den Eindruck, dass im englischsprachigen Journalismus, speziell in den USA, diese Debatte viel seltener geführt wird, sondern da gibt es ja ein viel größeres Genre, würde ich sagen, von Leuten mit Kameras, die einfach irgendwo hingehen und draufhalten und reporten, berichten, Bericht erstatten. Aber ja, das war so eine der Kritiken, aber ansonsten würde ich sagen, dass die Reportage extrem positiv angenommen wurde und extrem gut bewertet war und ja, glaube ich, etwas eingefangen hat, das viele Menschen bewegt und was viele so ähnlich empfinden.
Inzwischen hast du News verlassen. Warum?
Aus dem Wunsch nach Veränderung. Also das kam jetzt nicht von heute auf morgen, sondern hatte den Grund, dass ich noch mal was anderes ausprobieren wollte, was weniger nachrichtengetrieben ist, was weniger vielleicht in die tagesaktuelle Politik ist, was vielleicht auch einfach nicht so getaktet ist. News muss man sich als extrem, extrem dynamisches Unternehmen vorstellen. Und das ist darin auch extrem gut. Ja. Es entlarvt viele Spins der Politik. Es schaut hin, was die Regierenden und Machthaber haben. Es arbeitet Widersprüche heraus zu dem, was sie einst gesagt haben. Aber ich habe gemerkt, dass ich in der Art und Weise, wie ich Journalismus machen will, vielleicht davon ein Stück weit weg will und mehr in den ja, Bereich des Essays und der langen Recherche und des Nachdenkens kommen will. Also es hat gar keine weltanschaulichen Gründe und auch gab keinen persönlichen Zwist, aber ich wollte so ein bisschen dieses Tagesaktuelle verlassen, ein bisschen profunder arbeiten im Sinne, dass man länger an Themen, an Recherchen, an Stücken sitzt. Und das war quasi der Ursprung, weshalb ich ja, diese Entscheidung getroffen habe.
Also weniger das tagesaktuelle stressige Geschäft und mehr auch mal in Ruhe ausgeruht an Stücke lange rangehen. Wie blickst du denn auf die Zeit zurück bei News?
Extrem positiv, wahnsinnig prägend. Das waren 4 sehr, sehr, oder 3,5, glaube ich, 3,5 wilde Jahre. Ich weiß noch, als ich da ankam, hatten wir einen langen Tisch und es gab irgendwie 8 Leute. Später wurde es dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr, weil dann gab es ja einen Pleiteticker und so. Ich blicke darauf zurück, dass wir natürlich massiv Journalismus in Deutschland und auch die Art, wie Debatte geführt wird, verändert haben. Also das steht für mich vollkommen außer Frage, dass es auf einmal einen Player gab, der tagespolitisch ist, der nachrecherchiert, der Fragen stellt, der aber eben so einen linken Zeitgeist entlarvt und sehr unbequem wird für sehr viele Menschen, die sich sehr eingerichtet haben in diesen Mainstream-Narrativen und auch in die Politik der Mitte und den Journalismus der Mitte. Persönlich natürlich auch extrem, extrem prägend. Also ich blicke da wirklich emotional drauf zurück. Ich war nach dem 7. Oktober für News in Israel. Ich war nach dem Tod von Charlie Kirk in Phoenix bei der Beerdigung. Ich war zweimal auf Lampedusa. Ich war auf dem Balkan und habe dann eine Reportage über die Balkanroute und TikTok-Channels gemacht. Ich war in England, um über Grooming-Gangs zu berichten. Also ich bin wahnsinnig viel rumgekommen und hatte da echt große, große Chancen, Reportagen umzusetzen, die auch Zeit, Arbeit und Geld in Anspruch nehmen. Genau das Gleiche jetzt, was die Recherchen und jetzt längere Stücke im Inland angeht. Das waren schon auf jeden Fall mit die prägendsten journalistischen Stationen, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin jetzt im Zuge dieser ganzen 3,5 Jahre bei News tatsächlich auch ein bisschen gefestigter geworden und ein gewisses Gewicht und eine gewisse Stimme auf sozialen Medien. Also das war auf jeden Fall eine Zeit, auf die ich extrem gerne zurückblicke und die mich persönlich auch sehr, sehr nach vorne gebracht haben und für die ich auch wahnsinnig dankbar bin. Also ich glaube, das ist ja immer so, wo man jetzt an einem Punkt ist im Beruf, wo man dann vielleicht den nächsten Schritt geht und eben was macht, was Neues und wenn das einen dann viele neue Orte verschlägt und eben in besondere Momente bringt, dann ist das immer was. Also ich könnte heute noch in der Kneipe sitzen und mit den Kollegen und Bekannten darüber philosophieren, was das für wahnsinnige Zeiten waren und wie wild das alles war. Und eine Regierung ist kaputt gegangen. Die politische Gemengelage hat sich ja auch gänzlich verändert. Ich würde jetzt nicht sagen wegen News, aber es hatte auch nicht, also, ne, dass die AfD jetzt beispielsweise immer stärker wurde, hatte natürlich, glaube ich, schon auch damit was zu tun, dass ganz viele dieser zentristischen und linken Lügen enttarnt wurden und wir dazu einen gewissen Beitrag geleistet haben. Also alles in allem extrem positiv und kann nur das Beste berichten, wirklich.
Jetzt hast du schon gesagt, News hat den Journalismus in Deutschland verändert. Jetzt war ein kritischer Vorwurf, der immer kam, News habe den Journalismus krawallig gemacht. Und weil du gerade eben schon die AfD ansprichst, News habe auch die AfD gestärkt. Wie gehst du mit beiden Vorwürfen um? Wie siehst du die?
Also die AfD gestärkt hat News meiner Meinung nach nicht im Sinne einer proaktiven Kampagne. Und das war, glaube ich, nie das Ziel des Unternehmens. Ich glaube, was wir gemacht haben, ist, dass wir erstmals mit den Leuten fair und auf Augenhöhe gesprochen haben. Sie auch Teil unserer Interviewformate waren bei Ralf Schuler in den Morgensendungen. Wir über Anfragen berichtet haben, soweit wir darin Mehrwert sahen. Also es gibt ja einfach Themen, wo wir gesagt haben, das sind Themen, die sind für uns extrem wichtig. NGO-Komplex, Migration, grüne Energiewende. Und wenn es dann exklusive Antworten auf kleine Anfragen von Bundestagsabgeordneten gibt, die von der AfD kommen und die uns das gaben und geben, dann sehen wir darin einen Grund zu berichten und sollten wir darüber berichten. Ich glaube vielmehr, dass der Zeitgeist und die Probleme, die wir sichtbar gemacht haben, und in den Diskurs reingetragen haben, das beste Konjunkturprogramm für die AfD sind. Also die Wahrheit ist doch, dass inzwischen auch durch die Dynamik neuer Medien, neuer Medienformate, durch auch die ganze Social-Mediaisierung, dass jeder dieses Gerät hat und irgendwo hingehen kann, wo was passiert, Dinge einfangbar werden. Und mit einfangbar meine ich, ne, du siehst zum Beispiel, es gibt irgendwie eine Schlägerei. Und früher, und diese Schlägerei findet zwischen zwei Clans in Essen statt. Und früher hättest du keine Bilder davon gehabt. Und heute hast du es halt relativ schnell. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Effekt, der damit reinspielt und die News so ein bisschen potenziert hat. Weil wir natürlich sagen, wenn Dinge schief liegen bei diesen Themen, die wir von Anfang an definiert haben, dann zeigen wir das. Und dann machen wir das auch nicht aus falscher Rücksichtnahme vor der AfD. Das wäre mit meinem Berufsbild unverantwortlich. Und der Vorwurf, dass wir krawalliger sind, also wir waren natürlich ein Medium, das zugespitzt hat, wie andere Medien das auch tun und das durchaus auch Züge des Boulevard aufgewiesen hat. Alles aber nach bestem Wissen und Gewissen und als Versuch, eben Dinge pointiert und extrem auf den Punkt gebracht, in Überschriften, in Zeilen, in Teaser zu packen. Das heißt, und oft, das vergessen die Leute ja auch so ein Stück weit, wird dann immer dieser Vorwurf gemacht, ja, aber jetzt habt ihr hier zugespitzt in der Zeile und die lesen dann nicht den Text. Und die Texte bei News sind teilweise sehr, sehr lange Stücke gewesen. Also das wird ja auch immer so ein bisschen außer Acht gelassen, dass man dann nur darüber spricht, irgendwie wie die Überschrift war, aber die wenigsten sich die Mühe gemacht haben, den Text dahinter zu lesen. Und deshalb würde ich dem Vorwurf eigentlich relativ gelassen entgegentreten. Es gab eine Zuspitzung. Es gibt auch weiterhin keine Angst davor, Themen anzufassen, die auch im AfD-Programm stehen. Aber wir taten das, oder News tat das, und ich als Teil des Teams ebenfalls aus einer journalistischen Überzeugung und ich glaube auch mit journalistischem Handwerk.
Gehen wir weg von News und gehen wir hin zu deinem Buch. Bastard Moderne heißt es. Wie kam es dazu?
Das ist eine gute Frage, genau. Bastard Moderne, ich halte es kurz einmal rein, wenn ich darf. Das war ein Titel, den hatte ich schon ganz früh im Kopf und fand den irgendwie gut, weil er was zum Ausdruck gebracht hat, nämlich ein Argwohn und ein Fremdeln mit der Jetztzeit, mit der Postmoderne, mit gewissen Auswüchsen davon. Und es war dann so, dass ich diesen Titel hatte und das ist ein Buch, das gliedert sich in 10 Kapitel, das sind immer geschlossene. Ich würde sagen, Essays und Nachdenkstexte zu verschiedenen Themen. Und das erste Kapitel, das ich schrieb, das weiß ich noch, das ging über Pornografie, weil ich mir schon länger die Frage gestellt habe, was macht es eigentlich mit einer Generation, mit meiner Generation, die mit Pornografie aufgewachsen ist. Und da habe ich lange dran rumgeschrieben und gearbeitet. Und dann kam dieses Kapitel zustande. Und dann, wie gesagt, gab es dieses zweite und dritte Kapitel, Zombie und Fremdland. Das hast du ja richtigerweise gesagt, angelehnt an die Newsreportagen, weil es eben Phänomene sind, der Verfall des öffentlichen Raums und die migrantische Veränderung von Stadtbildern, die mir ebenfalls am Herzen lagen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, über das ich immer wieder viel berichtet habe. Und deswegen war das so ein Stückwerk, wo ich quasi immer mehr Themen identifiziert habe, dran fortgeschrieben habe, oft übrigens auch erst in den Abendstunden nach Feierabend, und wo sich dann langsam und Schritt für Schritt dann so ein ganzes Bild zusammensetzte. Und ja, das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Naja, und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man sagt, das finde ich eigentlich ganz gut und es drückt eigentlich ganz gut zum Ausdruck, was ich denke und wo irgendwie meine Punkte sind. Und jetzt bringen wir den heraus. Und so war die Bastardmoderne geboren.
Was genau ist denn der Bastard an der Bastardmoderne? Was hat es mit der Begrifflichkeit auf sich?
Naja, es ist erstmal ein starkes Wort und bleibt im Kopf und hat ja einen gewissen, also ist auch vulgär einfach, und das ist auch etwas, was ich mag Vulgarität. Ich finde, man kann auch mal vulgär sein, wenn es irgendwie dazu passt, was man ausdrücken möchte. Und dann argumentiere ich, dass der Bastard ja ein uneheliches Kind, beziehungsweise so ein ja, Vermischung von zwei reinen und unreinen Arten im Sprachgebrauch ist, und man das auf die Moderne insofern übertragen kann, dass Systeme und Gesellschaften, die eigentlich funktionsfähig waren, die rein waren, quasi durch Einflüsse des, ich würde sagen, Wokismus, Liberalismus und linken Weltbildern verkommen sind und auf den Abweg gerieten. Das argumentiere ich zumindest im Bild. Und dazu kommt noch was Zweites. Den Bastard will niemand, und so ist es auch ein bisschen bei der Bastardmoderne, dass das jetzt ein Spätzustand oder Auswüchse sind, die, wenn man mit Menschen spricht, sich die wenigsten eigentlich ausgesucht haben, aber inzwischen die Zustände, über die ich im Buch schreibe, vorfinden und mit ihnen argwöhnen, aber eigentlich das Gefühl haben, dass man selbst gar nicht Herr dieser Entscheidung war. Ja, das ist ein bisschen die Genese, die zugegebenermaßen um die Ecke kommt. Aber ich mochte den Begriff, und wie gesagt, ich finde, der bringt ja auch so ein Gefühl zum Ausdruck, und ja, so kam es dazu.
Ja, man guckt natürlich auch mal hin, wenn man so einen Titel sieht, irgendwie im Regal beim Buchhandel. Aber du hast schon gesagt, ein Spätzustand. Ein Wort, das nämlich immer wieder auftaucht, das ist der Begriff Late Stage BRD. Was hat es damit auf sich in dem Buch?
Das ist ein Begriff, den benutze ich inzwischen auch in Tweets sehr gerne, und er ist entlehnt. Es gibt auf der ganzen Welt von Instagram so Late-Stage-Capitalism-Memes. Und das ist so extrem lustig, weil die bringen auf den Punkt, wie in so turbokapitalistischen Umständen zum Beispiel so Arbeiter in Tokio Shibuya im Stehen schlafen. Oder es so Werbeanzeigen gibt, dass wenn Leute keine Freunde finden, die neuen Timberland-Schuhe der Freund werden können. Also so Verwerfungen, wo man merkt irgendwie, okay, jetzt geht das alles so weit, dass wir quasi Dinge, die wir nicht monetarisieren sollten, monetarisieren, und das einfach Auswüchse hat, die in so Memes gefangen ist, also in so Bildchen und so. Und ich finde, die Late-Stage-BRD ist insofern auch ein gutes Pendant, weil es einen Spätzustand dieser Bundesrepublik erfasst. Die BRD ist ja auch so ein bisschen das, was man mit goldener BRD verbindet, die Bonner Republik, die glorreichen Zeiten nach dem Wirtschaftswunder, Adenauer und Erhard und Brandt und Kohl und Schmidt, und die haben ja irgendwie noch was hergemacht, und dieses Land war damals ein gutes und unserer Wirtschaft ging es gut. Und inzwischen merkt man, dass ganz viele, ja, dieser Versprechen sich nicht mehr halten lassen und ganz vieles auch auf so generationellen Lügen und Lebenslügen gebaut war. Das heißt, dass ganz viele dieser Dinge, die in der Bundesrepublik und in der Nachkriegszeit selbstverständlich waren, inzwischen eigentlich nicht mehr selbstverständlich sind, weil sie Leute nicht mehr überzeugen und weil sie einfach an Grenzen in ihrer Fähigkeit, die Welt zu erklären, stoßen. Und das, genau, heute hat man eben dieses Land, das mit diesen ganzen Verwerfungen der Migration, mit Parallelgesellschaft, mit Kriminalität, mit dem Aufstieg zivil-religiöser Symbole, mit einem guten grünen Mensch, mit diesem Moralismus, ja quasi ein Zerrbild dessen ist, was es einst war, aber man eigentlich sehr gut darin erkennen kann, dass, glaube ich, hier auch so eine Epoche zu Ende geht und das so ein Auslaufmodell ist. Ich würde zumindest argumentieren, dass das Land und die Postulate, die wir haben, auf Dauer sich nicht mehr durchsetzen werden lassen und früher oder später an ein Ende kommen.
Im Einstieg habe ich es schon gesagt, du bezeichnest das Buch als Kriegserklärung an eine degenerierte Jetztzeit. Was genau ist denn degeneriert an der Gegenwart?
Naja, das ist natürlich eine Zuspitzung, aber wenn man sich fragt, was degeneriert ist an unserer Gegenwart, dann ist das, glaube ich, eindeutig oder zumindest schiefgewickelt, ja. Also, dass Menschen ihre Heimat verlieren und wir uns immer weiter quasi in einer technologischen Revolution befinden, die menschliche Arbeitskraft ersetzt, die persönliche Beziehung ersetzt, die ganz viel Gewohntes aussterben und beenden lässt, sind Dinge, die sind degeneriert, wenn man dieses Wort jetzt nutzen will. Dass wir inzwischen Zivilreligionen wie so Götzen heiligen, also dem Klimawandel oder dem Antirassismus oder der LGBTQ Pride, die in unser Leben treten und Konstanten wie Kirche, Familie oder auch Nation ersetzen, aber Betätigungsflächen für Aktivisten sind, ist doch degeneriert. Degeneriert ist doch auch, wenn sich Alltagsdinge, die eigentlich Menschen zusammenbringen, inzwischen zu Transmissionsriemen wandeln, die unsere Gesellschaft missionieren wollen. So ist es beim Fußball. Der Fußball ist von etwas sehr, sehr Natürlichem und, glaube ich, so größten gemeinsamen Nenner, den wir haben, zu einem Transmissionriemen geworden, zu einem Phänomen geworden, der Menschen entfremdet und der uns belehren will und der diese ganzen woken Zustände mit befördert. Also das Leben, in dem wir jetzt leben, ist kein notwendigerweise furchtbares. Und ich bin auch kein Typ, der verbittert durch mein Leben läuft. Aber anzuerkennen, dass diese Auswüchse und ganz vieles davon, was sichtbar ist, doch eine Abkehr von der Norm und ein falscher Weg sind, da sollte sich eigentlich jedem aufdrängen, der dieses Land erfassen will. Das in meiner Heimat Ludwigshafen 440 von 490 Schülern der Grevenau-Schule Förderbedarf haben und es, glaube ich, 150 Kinder ohne jegliches Wort Deutsch gibt bei der Einschulung, ist doch degeneriert oder verkommen. Also, dass sechs Personen in Stade erschossen werden von einem türkischen Mann in einer Jugendhilfseinrichtung, die als quasi Repräsentanten des Staates in einem Sorgerechtsstreit waren, ist doch degeneriert. Weil man kann das ja immer weiter durchdeklinieren. Man sieht ja Nachrichten und läuft durch dieses Leben und man begreift doch, dass da draußen und dass es so ist, wie es ist, nicht immer so war, wie es jetzt ist und dass dahinter Entscheidungen stehen und dass man das nur mit Staunen ertragen kann, so würde ich sagen.
Du nennst in deinem Buch diese ganzen Entwicklungen, diese Phänomene inländerfeindlich. Wieso?
Inländerfeindlich bis bezogen auf Zombieland, also auf die Veränderung von Heimat und von Städten und von Stadtbildern in Deutschland. Und inländerfeindlich ist es, weil dies die eigene Heimat zerstört. Du hast hier eine Migrationspolitik durchgesetzt, die mir meine Heimat weggenommen hat und die Stadt Ludwigshafen, die ich kenne, heute nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und wenn du auch hier wieder gegen den Willen der Menschen über Jahrzehnte und speziell in den letzten 12 Jahren eine so große Zahl von Menschen nach Deutschland bringst, teilweise aus den entlegensten kulturfremden Regionen, sie ansiedelst, siehst, dass Stadtteile fremd werden, dass deine Nachbarschaft sich verändert, dass die Läden, die du in deiner Kindheit kanntest, schließen, dass dafür arabische Schriftzeichen und bulgarische Bäckereien sind, dann ist das doch gegen die Inländer. Und dann ist das ein Phänomen, das ich auch auf jeden Fall so benennen würde, weil ein Staat und seine Politik sollte auf jeden Fall auch Sorge dafür tragen, dass Menschen ihre Heimat erhalten können und dass es quasi nicht im Rahmen von so einem Gesellschaftsexperiment und Transformationsprozess in ein paar Jahrzehnten abgewickelt wird. Ich glaube auch, dass in meiner Heimat Polen, also ich komme aus einer polnischen Familie, so etwas zum Beispiel nie geduldet würde. In Kroatien genauso. Du kannst nicht einfach sagen, wir siedeln hier in dieser Zahl Menschen an und erlauben diese Dimension, daran sind ja auch demografische Fragen angeschlossen. Und dann ist es halt so, dass die Stadt in Rheinland-Pfalz inzwischen nicht mehr aussieht wie Rheinland-Pfalz, sondern ja, wie was eigentlich? Eine Mischung aus irgendwie allerhand nahöstlichen, afrikanischen, orientalischen Städten mit vereinzeltem Deutschen. Also das ist doch nicht im Sinne der Inländer. Und das ist auch nichts, was ich damit verbinde, dass ich jetzt jeden einzelnen Menschen deshalb verachte oder so. Darum geht es mir ja nicht, sondern es ist ja eine Entwicklung, die hier sichtbar wird, die spürbar wird, die übergestülpt wurde und die jetzt Menschen vor vollendete Tatsachen bringt. Das würde ich als inländerfeindlich bezeichnen. Ja, doch.
Jetzt ist ja Migration an sich in Deutschland kein neues Thema. Wir denken mal an die Gastarbeiter in den 60er Jahren und auch in den Jahrzehnten später gab es ja auch immer Migranten, die integriert werden konnten, auch zum Beispiel nach dem Ende der Sowjetunion. Was hat man in den letzten Jahren in deinen Augen anders, Schrägstrich, schlechter, falsch gemacht im Vergleich zu vorher?
Na, die Herkunftsländer sind gänzlich andere. Also, als ich in den 90er Jahren in Ludwigshafen geboren wurde, gab es auch Migranten und gar nicht mal so wenige. Aber es waren Kroaten, Jugos, Türken, Polen, Russen, Italiener, Rumänen. Also überwiegend Menschen aus Ländern, die im weitesten Sinne europäisch sind und einfach auch eine größere kulturelle Nähe zu Deutschland haben. Ich würde auch behaupten, dass die Menschen, die in den 60er Jahren und später dann zu uns kamen, oft einen anderen Antrieb hatten, es hier zu schaffen, die Sprache zu lernen, sich einzugliedern. Wenngleich ich auch zu bedenken geben würde, dass auch schon in den 50er, 60er und 70er Jahren die Fehler gemacht worden sind und viele Weichen gestellt worden sind, dass erst später dann auch noch 2015 und so weiter dazu kam. Aber es war nicht immer so glorifizierend, wie das manchmal wirkt. Aber worauf ich hinaus will, ich glaube schon, dass es eine viel sozialverträglichere Gesellschaft gab. Und ich glaube schon, dass die Akzeptanz der Deutschen auch für ja, das Leben mit diesen Migrantengruppen, die ich genannt habe, aber auch mit anderen eigentlich akzeptiert war und im weitesten Sinne versöhnlich war. Und dass durch demografische Entwicklung, speziell die Geburtenrate, und dann die außer Kontrolle geratene Massenmigration, Asylmigration im 21. Jahrhundert, das eine Dynamik bekommen hat, die etwas ganz, ganz anderes ist. Und wo man ja sagen muss, wenn da 80% junge Männer aus, ja, vor allem Ländern wie Afghanistan, Irak, Syrien, ich würde sagen, aus dem Balkan kamen viele, Somalia, Eritrea, bisschen Sahelzone, Nordafrika, kam, dass ja ganz andere Vorzeichen sind. Das kriegt man ja in diesen Zahlen, Dimensionen gar nicht integriert. Das sind aber auch Gesellschaften, denen diese Menschen entstammen, die deutlich archaischer sind, also wo die kulturelle Distanz größer ist. Es ist nicht so einfach, sie in Europa einzugliedern. Die Frage stellt sich auch, wie viele Menschen aus welchen Ländern Gesellschaften überhaupt aufnehmen können, sodass es sowohl im Sinne des Landes als auch der Individuen ist. Ich weiß aber, dass diese Zahlen seit 2015 diese Dimension um ein Vielfaches überstiegen und es wirklich auch Ausmaße hat, wo wir, glaube ich, auch gar nicht realisiert haben, was das für Konsequenzen haben wird. Aber da würde ich schon einen ganz zentralen Unterschied sehen. Die Migration des 20. Jahrhunderts, der Nachkriegsrepublik mit ihren Ländern, Mengen, waren was ganz, ganz anderes als die der letzten 12 oder 16 und speziell 12 Jahre. Und ich glaube, da lohnt es sich auch zu differenzieren.
Welche Rolle spielen eigentlich Politik, Wirtschaft und Medien in der Bastardmoderne?
Das ist eine gute Frage. Also die Politik hat natürlich ganz viele dieser Prozesse ganz aktiv befördert. Also dahinter stehen ja immer politische Entscheidungen. Und ich bin auch jemand, der sich verwehrt, das alles so apolitisch zu sehen. Das ist irgendwie so ein Taschenspielertrick, der sich rhetorisch durchgesetzt hat. Aber nein, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Migrationspolitik so ist, wie sie ist. Und es ist auch keine Notwendigkeit, dass vor Behörden und Ämtern Progress Pride Flaggen hängen. Das, dahinter schließen sich politische Entscheidungen an. Das entsteht nicht im luftleeren Raum. Und ganz viele der Probleme, über die ich in diesem Buch schreibe, die sind durch politische Entscheidungen zustande gekommen. Und ich würde auch argumentieren, dass vor allem die Parteien der Mitte, in Deutschland speziell die CDU, aber auch SPD, dafür verantwortlich sind, die ihren Wesenskern verloren haben und zu Getriebenen vom Zeitgeist wurden. Aber es sind natürlich korrigierbare Entscheidungen. Und so ist es ja ähnlich beim Atomausstieg. Und so ist es ja auch bei der Grenzöffnung 2015. So ist es bei vielen Dingen. Es ist nicht so, dass dahinter keine Verantwortlichen sind, dahinter stehen Entscheidungen. Das ist ganz zentral zu verstehen. Bei Medien würde ich sagen, dass sie allzu lange willfährige Begleiter von Fehlentwicklungen waren. Das heißt, es nicht genug Rechnung getragen wurde, dass mit der Flüchtlingskrise, dem Atomausstieg, übrigens auch später der Corona-Krise, ernsthafte Probleme einhergehen, verschiedener Natur, wie gesagt, Kriminalität, Ausschluss von Menschen, die ungeimpft sind, eine neue grüne Energie- und Infrastruktur, die sich nicht trägt, wo Journalisten viel früher und eher hätten kritisch sein müssen und Politikern auch nicht durchgehen lassen dürfen, dass sie das quasi abwiegeln und einfach durchsetzen. Es hat sich lange Zeit so angefühlt, als gäbe es nicht diese kritische Funktion von Medien, die den Mächtigen auf die Finger schauen, sondern es wurde alles begleitet, teilweise ja sogar von linker Seite auch noch mehr gefordert und incentiviert, wenn ich an 2015 nachdenke. Also da war das Narrativ ja auch, wie unmenschlich die deutsche Migrationspolitik sei. Bis heute wird das wiederholt. Das heißt, Medien waren zu unkritisch und haben zugeguckt, statt nachzufragen, und haben auch viel zu lange die Sorgen und Nöte von vielen Menschen, die heute AfD wählen, komplett ignoriert. Und was war das Dritte, nachdem du gefragt hast?
Politik, Medien und Wirtschaft.
Ah, Wirtschaft. Na, und Wirtschaft, das ist ja vielleicht das Interessante an dem Buch, was viele auch kritisch sehen und wo ich auch gerne in den Diskurs gehe. Aber ich argumentiere, dass die freie Wirtschaft, die Unternehmen, die CEOs, Teil der Bastardmoderne und Teil des Problems sind. Und viele dieser Entwicklungen nur aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive verständlich werden, weil Entwicklungen toleriert, aber auch aus Kapitalinteressen, aus dem Wunsch nach quasi einerseits monetärem Zuwachs, andererseits aber auch so eine Art geldloser Währung, dem Virtue, der Tugend. Man wollte gut sein als Unternehmen, mitgetragen worden sind. Und wenn Sie sich die deutschen CEOs der DAX-Konzerne, man kann Autos eingeben, Lufthansa, was auch immer man will, mal einmal durch die AI jagt und fragt, wie standen die denn zum Pariser Klimaabkommen, zur Flüchtlingskrise, wie positionieren sie sich angesichts von Pride und LGBTQ. Man wird immer merken, auch da gibt es diese Papageienfunktion, die ich bei Medien auch gesehen habe. Die haben bei allem mitgemacht, die haben alles beklatscht, die wollten immer dazugehören, die wollten immer die Guten sein. Die wussten teilweise, dass es gegen die eigenen Interessen ist, gegen die Kunden ist. Die wussten auch, dass Migration im besten Fall, wenn überhaupt, Lohndumping-Sklaven für irgendwie Mindestlöhne nach Deutschland bringt oder Schwarzarbeit, aber diese Wirtschaft ja ganz sicher nicht retten wird. Und trotzdem wurde das immer und immer wieder mitgetragen und wiederholt. Und gewisse Anreize und gewisse Entwicklungen, ja, die Bastardwerdung des Fußballs, der Aufstieg dieser Pornografie, der eine ganze Gesellschaft prägt, der ist auf jeden Fall auch wirtschaftlich in dem Sinne begleitet worden und mitgetragen worden.
Warum handelt man dann gegen seine eigenen Interessen?
Naja, also wenn ich sage, wenn ich von Virtue spreche, dann meine ich, es gibt einen Aufstieg dieses Tugendrettertums. Und es gibt von Seiten von CEOs und Unternehmen, glaube ich, den großen Wunsch, zu einem Milieu zu gehören, das einerseits mächtig im Sinne von Einfluss auf Entscheidungen ist, das aber andererseits auch auf Empfängen ist, in gleichen Kreisen verkehrt, wo auch wichtige Personen, Influencer, Politiker sind. Und in diesen Kreisen will man gemocht werden. Man ist ungerne das schwarze Schaf und der Aussätzige und derjenige, der sagt, nee, das mit der Flüchtlingskrise, das war keine gute Idee, Leute, stopp jetzt. Man weiß, was sich daran anschließt. Nicht selten Shitstorms, Leute schreiben dir Nachrichten, du wirst gefragt, wie du sowas sagen könntest. Das kennt man doch nur von der AfD, das sei menschenverachtend. Das heißt, es hat sich der Wunsch durchgesetzt, eben in dem Spiel auf der richtigen Seite zu stehen. Und ich glaube aber, dass jetzt gerade bei so extrem progressiven Vielfaltskampagnen das in dem Sinne gegen die Interessen ist, dass die meisten Kunden, dass die meisten Konsumenten das alles gar nicht wollen. Und man sieht das ja bereits in den USA, wo es Backlashes gab, nachdem bei Bud Light war, glaube ich, ein Beispiel, wo amerikanische biertrinkende Rednecks dann einfach gesagt haben, nee, wenn wir jetzt irgendwie hier Transaktivismus befördern und das quasi alles mittragen müssen, dann kaufen wir einfach kein Bud Light mehr. Und dann wurde sich quasi dagegen gewehrt. Aber mein anderes Beispiel, Gillette hat, glaube ich, bei dieser Black Lives Matter-Kampagne und Colin Kaepernick und so weiter massiv mitgemacht. Und wenn du dir anschaust, na gut, wer sind halt die Kunden von Gillette, die Männerherren-Rasurapparate herstellen? Entweder apolitische Menschen, in manchen Fällen vielleicht sogar rechtskonservative Menschen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie der Kern der Black Lives Matter-Bewegung, die Minnesota kurz und klein schlägt. Und deswegen glaube ich sehr oft, dass Unternehmen nach außen hin eine Tugendhaftigkeit und ja eine Anschlussfähigkeit zu diesen woken Talking Points abbilden und gleichzeitig aber eine Kundschaft haben, die eigentlich gar nicht mal so dahinter steht oder ja, das einfach sieht und mitträgt, konsumiert, die Produkte kauft.
Ich meine, ich erinnere mich auch noch an Videos von Kid Rock, wie er auf so einen ganzen Stapel von Bud Light Dosen mit einem Schnellfeuergewehr
Ja.
losballert. Also es gab ja sehr, sehr verrückte Entwicklungen damals. Apropos Entwicklung, du schreibst in deinem Buch auch über die Krise des Liberalismus und du schreibst da, der Liberalismus steckt in seiner terminalen Krise, nicht etwa, weil seine Ideale plötzlich falsch geworden wären, sondern weil die Prämissen, unter denen er einst gegründet wurde, allesamt nicht mehr vorhanden sind. Jan, was sind denn das für Prämissen?
Die Prämissen des Liberalismus ist, dass er Menschen verspricht, die Autonomie zu steigern und zu maximieren. Der Liberalismus sagt, du kannst alles sein, was du sein möchtest, wenn du dich nur genug anstrengst. Und jetzt ist es so, dass man sich die Entwicklung in der heutigen Zeit anschaut und sich daran anschließt, dass eben ganz viele dieser Ermutigungen falsch waren und falsch sind. Wenn du die Prämisse triffst, dass jeder alles sein kann, wenn er sich nur genug anstrengt und quasi aufsteigen kann, dann ist es doch so, dann wird man Menschen ermutigen. Man wird Syrer ermutigen, nach Deutschland zu kommen und ihnen den Glauben geben, dass sie deutsche Staatsbürger per Einbürgerung werden. Man wird biologische Frauen ermutigen, dass sie Männer werden können, wenn sie sich nur stark genug identifizieren. Man wird Straßenkicker aus Mogadischu dazu ermutigen, zu glauben, man in Europa, wenn ich einen guten Verein habe und hart genug trainiere, dann werde ich vielleicht ein Profifußballer. Ich finde sicherlich auch eine italienische Frau dazu. Und so kann man das ewig und ewig weiter durchdeklinieren. Aber es ist ja in der globalen Welt, die auch das Internet hat, doch etwas ganz anderes, ob man sagt, man ermutigt Menschen und man garantiert maximale Freiheit, als wir es vor Jahrzehnten war und glaube ich auch in der ganzen Entstehungsgeschichte des Liberalismus. Diese ganzen Versprechen beruhen doch auf relativ homogenen Gesellschaften, auf ja, einer Migration, die innerkontinental oder innerländisch war, auf einem Versprechen der sozialen Mobilität, dass quasi das Arbeiterkind es hoch schaffen kann, zum ersten Abiturienten und zum Studenten, dass Liberalismus Meinungsfreiheit bedeutet. Und das sind ja Dinge, die finde ich auch sympathisch, finde ich bis heute sympathisch. Aber ich glaube, sie funktionieren in dieser neuen durchdigitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts nicht mehr. Weil ich glaube, die Welt ist eine andere und weil ich glaube, dass diese ganzen Versprechungen sich nicht mehr erneuern lassen können, wenn wir eben von dieser zusammengewachsenen One World sprechen. Und es gibt einfach Grenzen, wo man sagen muss, das ist nicht liberal, sondern das ist kontrafaktisch. Dass es zwei Geschlechter gibt, ist halt einfach biologische Tatsache. Das ist Realität. Und wir können dich ermutigen, so viel du willst, aber du wirst halt kein Papi und du wirst halt auch dein Geschlecht nicht ändern können. Und das meine ich so ein bisschen, dass diese, oder das meine ich so ein bisschen mit diesen Prämissen. Ich meine, ich komme selbst, ne, meine Familie ist aus dem realen Sozialismus geflohen. Ich habe jetzt kein Interesse an so einer stumpfen Kapitalismuskritik und so weiter, aber sehr interessant ist halt dieser ganze, ja, liberalismuskritische, postliberale Ansatz. Ich habe hier auch ein Buch, lustigerweise, das ich gerade gelesen habe, Patrick Deneen, Where Liberalism Failed. Das ist jemand, der auch J.D. Vance massiv geprägt hat. Und der eben sagt, dass ganz viele dieser Entwicklungen, über die wir heute sprechen, die uns zu Argwohn bringen, wo wir sagen, natürlich auch lokale Bünde, ja, Familien, Nachbarschaften, das ist alles zerfallen, die sind intrinsisch im Liberalismus drin, weil das der Wesen von ihm ist. Und ich bin jetzt kein Theoretiker und gibt sicherlich auch gute Erwiderungen dazu, aber für mich resoniert das einfach und ich finde, es ist ein Punkt und ich glaube, also ich habe dieses Buch geschrieben und dass es am Ende diese Liberalismuskritik wurde, das hatte ich eigentlich gar nicht so sehr vor. Aber umso mehr Kapitel sich anschlossen, desto mehr habe ich gemerkt, naja, Phänomen nach Phänomen komme ich ja hier schon zu dem Schluss, dass das irgendwie nicht ganz möglich ist, wenn man nicht freiheitliche und wirtschaftliche Versprechen mit berücksichtigt. Und ja, ich glaube, da lohnt es sich drüber nachzudenken, weil es waren nicht die Kommunisten und die Grünen und die Chinesen und Russen, die uns die Bastardmoderne gebracht haben, sondern sie kam aus sich selbst heraus, aus marktwirtschaftlichen Logiken, aus Versprechungen, alles sein zu können, aus der Vergrößerung von Freiheit. Das waren ja keine Geister. Das, glaube ich, lässt sich schon sehr gut nachvollziehen als Konsequenz eines Systems.
Beim Lesen deines Buches habe ich mir an irgendeinem Punkt dann mal gedacht, okay, jetzt haben wir die Zustände beschrieben, jetzt haben wir die Probleme beschrieben. Wie schaut denn eine Lösung aus? Oder andersrum gefragt, gibt es denn eine Alternative zur Bastardmoderne und wenn ja, wie schaut die aus?
Das weiß ich nicht. Und ich weigere mich auch, diese Frage zu beantworten. Ich habe natürlich Ideen. Ich glaube schon, dass man viele Ansätze sieht, wo man auch merkt, dass Menschen danach trachten, dass es was Spirituelles, was Größeres gibt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch Leute, die finden die Religion wieder eine Rechristianisierung. Ich finde viel von so kommunitaristischen Ansätzen interessant. Also, dass man selbstversorgerische Einheiten auf kleinerer, lokalerer Ebene hat. Ich glaube, dass die Familie wieder positiv besetzt werden sollte. Menschen müssen Kinder zeugen. Auch das ist halt eine Schicksalsfrage und vielleicht auch das größte Problem. Und es gibt da sicherlich allerhand Lösungen. Und ich glaube, es gibt auch sehr kluge Menschen, die die entwerfen können. Aber ich werde das immer wieder gefragt. Und ich sage immer, ich weiß es nicht. Und ich weigere mich, diese Frage zu beantworten, weil ich als Chronist in dieses Buch gegangen bin und mich auch als Chronist und Beobachter verstehe. Manchmal überschreite ich auch ein bisschen diese Rolle im Buch und analysiere schon. Aber mir ging es erstmal darum, diese Bastardmoderne zu erfassen und herauszuarbeiten, was sie ist, wie sie aussieht, wie sie schmeckt, wie sie fühlt, was sie bedeutet. Und ich glaube aber, dass die Frage der Lösung eine ist, die man gar nicht immer haben muss als Autor und Journalist und Reporter. Das überlasse ich gerne den klügsten Menschen, die wir haben, ja, Denkern, Akademikern, Politikern, wenn es denn wirklich gute gibt. Es ist sicherlich nicht einfach und es ist sicherlich nicht von heute auf morgen zu schaffen, aber es lohnt sich, glaube ich, erstmal diese Zustände anzuerkennen und auf Grundlage dessen dann eine Zukunftsvision vielleicht zu entwerfen, die Bastardmoderne überkommt und anders ist. Nur, dass ich da meine Rolle An der Seitenlinie sehe. Ich beschreibe und andere müssen die Lösung finden. Ich weiß, das ist sehr denkbar und ich weiß, und Leute fragen dann immer, ja, aber du musst doch was. Ein paar Dinge habe ich ja skizziert und angerissen. Ich glaube zum Beispiel auch, wir brauchen eine Kultur des Shamings wieder. Also, das ist zum Beispiel auch bei diesem ganzen Pornografie-Kapitel habe ich rückblickend gedacht, ich hätte mir gewünscht, dass man früher schämt, dass Leute Pornos gucken. Also, und das meine ich auch im Freundeskreis und so. Und auch das übrigens ist total intrinsisch liberal, weil man ja immer gesagt hat, ja, nee, gut, sexuelle Befriedigung und ist doch gar kein Problem und so weiter. Und ich glaube, eine Kultur des Shamings von Seiten des Elternhauses, Geschwistern, Freunden, extrem, extrem wichtig, könnte in dem Bereich zum Beispiel Teil von der Lösung sein, ja, oder auch das zum Beispiel OnlyFans, dass Leute sagen, ey, du machst dieses OnlyFans jetzt nicht und du fotografierst dich nicht halbnackt, das gehört sich nicht, das macht man nicht, das ist Haram, wie Muslime sagen. genau, aber das ist vielleicht als ein Ansatz, wo ich jetzt bei den konkreten Problemen eine Idee hatte. Ja, bei anderen Dingen ist es schwieriger. Was denkst du denn? Was sind denn Lösungen?
Dann lass mich mal, ja, das ist das Schöne, als Fragensteller muss ich nicht die Lösung haben. Da ziehe ich mich da bequem drauf zurück. Aber lass mich mal andersrum fragen, was sollten die Leser aus dem Buch mitnehmen, wenn sie fertig sind damit?
Naja, sie sollten gewisse Dinge, die vielleicht bisher unhinterfragt waren, also warum meine Stadt so aussieht, wie sie aussieht, warum der Fußball sich so komisch anfühlt und nichts mehr mit dem Sport zu tun hat, den ich einst liebte, warum Pornokultur schlecht ist und welchen Einfluss sie hat, mitnehmen und darüber kritisch nachdenken. Und sie sollten vielleicht auch einfach eine gewisse Unterhaltung und eine Vergnügung rausziehen, vielleicht an manchen Stellen auch eine gewisse Trauer, ein Abgesang und eine Melancholie. Also es sind tatsächlich Impulse und ich hoffe auch, dass ich als Autor lesenswert bin im Sinne, dass es einfach Leute unterhält. Und ja, manche sagen, dass das hat sie mega traurig gemacht, andere sagen, dass sie sich komplett weggeschmissen haben an manchen Stellen. Aber das ist ja schon mal etwas. Und ich meine, im zweiten Schritt, glaube ich, wie gesagt, lohnt es sich darüber nachzudenken, dass nicht alles so sein muss, wie wir es anerzogen und vermittelt bekommen haben, sondern Dinge veränderbar sind und man proaktiv darauf hinarbeiten kann, es anders zu machen und das ein Ansatz ist für die Auseinandersetzung. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, hat mal Gandhi gesagt. Das Gandhi-Zitat ist wahnsinnig. Cheesy, aber manchmal denke ich, dass, naja, man sollte erhobenen Hauptes und gerade durch diese Welt gehen und auch wenn man mit gewissen Dingen fremdelt, nicht in so Verbitterungen münden. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, ein gewisser Kulturkampf, ein gewisser Widerspruchsgeist, die Polemik, das sind alles richtige Ansätze, aber ansonsten auch übrigens ein Lachen und Augenzwinkern. Also über manche Dinge soll man einfach auch lachen und einen Humor haben. Und das würde ich Ihnen allen raten. Und dann eben mit dem Zusatz, dass bei gewissen Dingen wir an uns selbst arbeiten können. Ist kein Junkfood, ist gesund, schau keine Pornos, find eine Frau, lies Bücher, also geh in die Kirche ab und zu, denk an deine Eltern. Also ja, es klingt jetzt alles nach so Petersen und konservativer Ratgeber. Und diese Rolle steht mir nicht sonderlich gut. Aber das ist vielleicht das, was ich zum Ende noch auf den Weg geben kann.
Räumt euer Zimmer auf, um bei Petersen zu bleiben.
Ja.
Die Frage zum Schluss, Jan, das wird sich nämlich jetzt so einige Zuschauer fragen. Du bist jetzt weg von News. Da ist die Frage natürlich, wie und vielleicht sogar wo geht's für dich weiter?
Als Pizzafahrer bei Call a Pizza. Und wenn es einen neuen Job gibt oder irgendwas zu verkünden, dann werde ich das verkünden.
Also, es bleibt spannend. Jan, für hier und heute sind wir am Ende angelangt. Ganz lieben Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Interesse und alles Beste dir.